Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserem Webcast Radio Enlighten Next, unserer Sendung für Bewusstsein und Kultur. Heute mit einem Studiogast, der persönlich bei uns hier ist, Sonja Student. Sonja, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich dich auch sehen kann, nicht nur hören kann. Das ist natürlich sehr schön für so ein Gespräch.
Das ist doch bei so einem Gespräch immer auch hilfreich, obwohl es auch übers Telefon gut geht, aber es ist eine andere Dimension, wenn man einfach am gleichen Tisch sitzt und über ein spannendes Thema miteinander spricht. Und das tun wir ja. Wir sprechen über das authentische Selbst und das einzigartige Selbst. Das sind zwei Zugänge für eine moderne, postmoderne Spiritualität. Und beide Ansätze sind in den letzten Jahren diskutiert worden, sind Teil der Diskussion. Und wir dachten, weil es hier auch viele Fragen gibt, was ist denn was hier und warum überhaupt? Und wir auch teilweise parallele, teilweise auch unterschiedliche Zugänge zu dem Thema haben, lass uns doch mal öffentlich drüber reden und gemeinsam rausfinden, wovon hier die Rede ist. wenn ich dich einfach fragen kann, wie bist du zu dieser Idee, authentisches Selbst, einzigartiges Selbst gekommen? Was waren deine Bezugspunkte dazu und wie kamst du überhaupt dazu, dass du dachtest, das sind spannende Sachen? Das ist etwas, das in einer modernen Spiritualität vielleicht auf die eine oder andere Weise neu gedacht werden muss.
Also ich glaube, ein Punkt, wo wir uns wahrscheinlich auch einig sind so in der Bewertung, dass wir in einer Zeit leben, wo eine evolutionäre Perspektive eine ganz wichtige Rolle spielt, dass eben wir nicht nur eine Spiritualität des Seins haben können, wo wir in der Zeit, also soweit man drin, in der Zeitlosigkeit oder im Urgrund des Seins, wie auch immer wir das nennen, sein kann, sondern dass es auch eine andere Dimension gibt, die mit der wir uns innerlich befassen, aber auch im Diskurs befassen. Das ist, dass es eine Spiritualität ist, die über klassische Erleuchtung hinausgeht. Und die Frage ist, wie muss die aussehen? Da wird es ja spannend, dass sie zeitgemäß ist und nicht nur die mystischen Traditionen oder die auch die Ergebnisse der Weltreligion aufgreift, sondern auch die Erkenntnisse, was wir so als im Integralen als Prozess des Aufwachsens bezeichnen. Mhm. Also der Entwicklung durch die Strukturstufen. Wie werden die Erkenntnisse der Moderne, der Postmoderne damit aufgenommen, dass wir sozusagen das, was sich entwickelt hat, auch mit berücksichtigen können in der Spiritualität. Und für mich war das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ich sehr stark jetzt persönlich in mir sowas spüre wie Perspektivität auf der einen Seite. Das wird ein Thema sein, dass man in der Welt des Werdens, die eben nicht zeitlos ist, dass es da viele Perspektiven gibt. Die Perspektivität der Erleuchtung spielt eine wichtige Rolle. Also vielleicht erstmal so weit, dann können wir das noch weiterentwickeln.
Ich glaube, du hast auch einen wichtigen Punkt angeschnitten, der mal sehr hilft, um auch so Grundlagen mal herauszuarbeiten, nämlich, dass wir beide überhaupt von der Wichtigkeit traditioneller Erleuchtung ausgehen.
Stimmt, das ist schon so selbstverständlich.
Also, ohne das zu sehr reingehen zu wollen, aber das ist ja auch mit Menschen, die eine integrale oder eine evolutionäre Perspektive haben, nicht unbedingt selbstverständlich zu sagen, da ist etwas, dafür gibt es den Begriff Erleuchtung, was immer man jetzt damit meint. Du hast Seinsdimension angesprochen. Ich will vielleicht als Stichwort noch nennen, eine Erfahrung von etwas Absolutem, etwas Transzendenz des Relativen, das, was man am ehesten damit verbinden kann, was in einer tiefen Meditationserfahrung erfahren wird, wo einfach alle relativen Perspektiven, du hast auch das angesprochen, mal losgelassen werden. Und was in traditionellen mystischen Zugängen eigentlich der zentrale Ansatz ist. Egal, ob das jetzt östliche Seinserfahrungen, Erfahrungen der Lehre im Buddhismus sind oder Gotteserfahrungen, wie Meister Eckhart, christliche Mystiker. Da ist etwas, wo wir beide sagen, das ist wichtig, das ist der Ausgangspunkt. Und dann auch das hast du angeschnitten, mit der Moderne, mit der Aufklärung kommen neue Elemente dazu, die auch einen Perspektivwechsel bezüglich der Frage der Erleuchtung, lass es mich mal so ausdrücken,
Ja.
bedingen. Und vielleicht, dass man hier auch ein paar Stichworte nennt. Das eine, was du angesprochen hast, war auch schon Aufwachsen. Und mit Aufwachsen, auch, du hast es ja auch in einem Buch ziemlich ausführlich geschrieben, wo du diesen Unterschied zwischen Aufwachen und Aufwachsen reingebracht hast. Das ist ja ein Thema, das mit dem, was wir jetzt gerade sprechen,
Ja.
sehr auch parallel läuft oder sehr miteinander verwoben ist, wo einerseits wir als erwachsene Individuen gefragt sind. Das heißt, da ist einmal etwas, wo auch das, was die Würde der Moderne ist, nämlich dass wir einfach wirklich nicht nur einen kindlichen Zugang zur Welt haben, lassen Sie mich mal so sagen, sondern dass wir Eigenverantwortlichkeit und deswegen auch eine Anerkennung unserer Individualität haben. Und das andere, was du angesprochen hast, dass wir merken, dass wir in einem Kosmos sind, in einem Universum sind, der in einem Entwicklungszusammenhang ist. Und das war in den Traditionen auch nicht so sichtbar. Beides ändert die Perspektive auf Erleuchtung. Davon reden wir.
Genau. Also ich finde es gut, nochmal den Hinweis, dass das, was wir weiterentwickeln wollen, ja gar nicht selbstverständlich ist. Also das ist gerade, wenn man aus den westlichen aufgeklärten Ländern kommt, ja eher so, dass die Erleuchtungsdimension oder das Aufwachen zu einer letztendlichen Wirklichkeit, zu etwas, was größer ist als das andere, was du Absolutheit nennst, dass das ja verloren gegangen ist und dass es ganz wichtig ist, das überhaupt wieder herzuholen, weil wir uns eine wichtige Quelle unseres Seins, auch unseres Menschseins, abgeschnitten haben mit einer verkürzt verstandenen und aus nach außen gerichteten Aufklärung. Also, dass wir diese Dimension, bevor wir sie denn weiterentwickeln, auch zunächst mal zurückholen müssen und sagen, Leute, das ist das tiefste Potenzial. Du hast ja in der Einleitung auch geschrieben, in der Einladung, wer sind wir? Zu erkennen, wer wir letztendlich
Genau.
sind, dass unsere tiefste Dimension ist, dass wir eins sind. Ne, dass da nicht die vielen sind. Das ist eine tiefe Dimension unseres Seins, die auch immer da sein wird. Und die Frage ist, worüber wir uns auseinandersetzen oder warum wir ringen, sage ich mal in gewisser Weise, freudig ringen, ist, wie drücken wir das aus? Also wie können wir diese absolute Dimension ausdrücken und was ist durch Moderne, durch diesen Prozess der Aufklärung, dass wir sagen, wir entwickeln uns durch die Strukturen zu einer immer größeren Perspektivität. Was hat sich dadurch verändert? Also, und darauf geben, glaube ich, die Konzepte eine Antwort, die
Und
wir
haben eine
vielleicht
verschiedene
auf eine
Nuancierung.
verschiedene Nuancierung.
Und im Prinzip haben wir ja auch beide Dimensionen schon angeschnitten, weil wir haben von dem Aufwachen, Aufwachsen und Aufwachen gesprochen und daraus auch von der Verantwortlichkeit als Individuum. Das heißt, wirklich auch ernst zu nehmen, dass wir eigenständige Individuen sind. Und ich würde mal sagen, das, was Mark Gaffney mit dem einzigartigen Selbst ins Spiel bringt, hat sehr viel damit zu tun. Und das, was vor allem von Andrew Cohen mit in die Debatte reingebracht worden ist, das authentische Selbst, ist exakt diese Werdensperspektive, die die andere Dimension ist, die wir angesprochen haben, die einfach sagt, es gibt eine neue Form des Aufwachens. Aufwachen zu etwas Absoluten ist nicht allein beschränkt auf Aufwachen zu dieser Seinsdimension, sondern es gibt auch ein Aufwachen und direkt im mystischen Sinn ein Aufwachen zu dieser Werdensdimension, die anders, aber genauso absolut ist wie die Seinsdimension und die Antwort auf die Frage, wer bin ich, anders beantwortet als die klassische Mystik, die einfach dieses ich bin
Ja.
als Antwort gibt. Und da ist dieses Spannungsverhältnis zwischen ich bin dieses verantwortungsvolle Individuum, das sich dieser Dimension bewusst ist, und ich bin dieser Werdensprozess, wo sich, glaube ich, dann auch diese Debatte entfällt.
Genau, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wir haben uns ja so in verschiedenen Kontexten auch schon mal drüber unterhalten. Was bedeutet das Erwachen zu dieser absoluten Perspektive, sowohl im Seins, also im Sein, zeitlosen Sein, als auch im Werden? Und ich glaube, André Cohn oder du betonen sehr stark die Absolutheitsdimension des Werdensprozesses. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive, dass die Absolutheit nicht nur im Sein, sondern auch im Werden ist, dass der Werdensprozess, ich sag mal, eine absolute Dimension hat und auch eine relative Dimension. Und wenn man sozusagen aus einer non-dualen Spiritualitätsperspektive sagt, das Absolute und das Relativ sind eins oder Form und Leere sind eins, Leere und Fülle sind eins, dass man beides berücksichtigen muss. Also mein Eindruck, ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass ihr sehr stark oder mit dem authentischen Selbst sehr stark die Absolutheitsperspektive, dass das eine sich in der Manifestation selbst verwirklicht. Also man könnte sagen, den Standpunkt Gottes oder des Evolutionsprozesses oder des Ein betont. Und das andere ist, wie drücke ich das aus? Weil wir als Menschen sind sozusagen sowohl das Ganze als auch der Teil, wenn man mal so von so einem holonischen Ansatz gibt, dass wir beides sind. Wir sind Mensch, wir sind Teil und wir sind gleichzeitig der ganze Prozess. Und dieses Paradox des Lebens, zu gucken, wie setze ich das um? Wie lebe ich mit dem kleinen Ich und mit dem großen Ich? Und wohl wissend, ich bin beides. Ich habe einen relativen und einen absoluten Teil. Und zu gucken, beides ist eins. Was heißt das eigentlich? Das Absolute und das Relative sind eins. Das heißt, also ich sag mal für mich, ich kann jetzt nicht für Mark Gaffney oder Ken Wilber oder so sprechen. Für mich heißt das, dass das Absolute natürlich auch eine relative Dimension hat, dass es als Potenzial in dem Absoluten alles ist, was möglich ist, was irgendwann emergiert, hervorgebracht wird, sich verwirklichen kann durch Menschen, durch den Evolutionsprozess selbst. Und dass das Relative auch eine Absolutheitsdimension hat. Also so wie jede Welle Wasser ist und Wasser eben aus Wellen besteht.
Wenn ich da kurz nachfragen darf, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja mehr als nur die Betonung, dass es eben das Relative, das Individuelle gibt, sondern es betont, dass dieses Individuelle auch eine erleuchtete Dimension haben
Ja,
kann. Kannst du da einfach noch mehr zu
genau,
sagen?
ja, also für mich heißt es, dass Individualität im Kosmos eingebaut ist. Das meint Wilber, wenn er sagt, der Kosmos besteht aus Perspektiven. Dass sozusagen da, wo Manifestation ist, also wo nicht nichts ist, sondern etwas ist, etwas, was wird, dass es diese Perspektivität des Individuellen, des Kollektiven, das Außen und Innen von Anfang an gibt. Das ist also eine ontologische oder grundlegende Dimension dieses Kosmos ist, von Anfang an, und das nicht reduzierbar ist. Das heißt, Individualität ist Bestandteil unseres Kosmos, und deswegen ist auch das Individuum etwas, was nicht reduzierbar ist. Also wo man sagen könnte, das Individuum ist nur ein Anhängsel eines kosmischen Prozesses. Sondern irgendwie scheint es zu sein, dass der Mensch in diesem Kosmos eine ganz besondere Aufgabe oder Würde, würde ich sagen, eine ganz besondere spirituelle Begründung der Menschenwürde hat, nämlich dieses Ganze zu sein und der Teil zu sein und in diesem Paradox zu tanzen oder zu grübeln und nachzudenken, also das Paradox zu leben.
Hier scheint eine ganz spezielle paradoxe Situation ja auch zu sein, die ich ja wirklich spannend finde, dass sich dieser Prozess als Ganzes nur weiterentwickeln kann, auch durch unsere Individualität. Das heißt, der Prozess als Ganzes hat erstens einmal diese Individualität hervorgebracht. Also unsere Individualität ist Teil und ein Produkt dieses Werdensprozesses, dass wir als hochindividuierte Menschen des 21. Jahrhunderts hier sitzen können, ist Teil und Resultat dieses Prozesses. Und dieser Prozess kann sich eigentlich nur dadurch weiterentwickeln, weil nur aus unserer Eigenverantwortlichkeit, auch zum Beispiel der Eigenverantwortlichkeit, dieses Gespräch zu führen, dazu braucht es ja erwachsene Menschen, kann sich auf einer bestimmten Ebene dieser Prozess weiter bewegen. Das heißt, das hat wirklich dieses Paradoxon, dass dieses eine, das wir ansprechen, diese diese Vielheit, die du ansprichst, braucht,
Genau,
um
und
überhaupt diese Einheit sein zu können.
ja, also insofern gehört es zusammen. Also eins geht nicht ohne das andere. Und ich glaube, was wichtig ist in so einer integralen Spiritualität oder integral informierten, dass wir einfach diese Errungenschaften der Evolution durch die Aufklärung, also die Individualität, die nicht jetzt entstanden ist, aber bewusst geworden ist, dass der Mensch sich als Individuum versteht. Und das ist ja der Unterschied. Individuen gab es ja auch schon vorher. So dass das ein wichtiger Aspekt ist, der in so eine spirituelle Perspektive mit eingehen kann. Dass wir als, also dieses wahre Menschsein als Individuum, und dazu kommt also diese Erkenntnis der Postmoderne, der Perspektivität. Ne? Dass sozusagen es sich, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir unsere Perspektiven entwickeln, dass nicht einfach Individuen nur rumlaufen, sondern dass sie auch gemacht werden durch Verhältnisse und Selbstverhältnisse machen können und wir in großen Kontexten sind. Also und das, glaube ich, wird in dem Konzept des einzigartigen Selbst zusammengebracht. Also, weil es ist ja, wenn man es hört, erstmal nur ein Wort, wo man denkt, ja, was ist das, ein narzisstisches Individuum, was soll das jetzt wieder sein? Aber dahinter steckt ja viel mehr, nämlich diese Integration der Weisheit, der Traditionen, der Vormoderne, der Moderne durch die Individualität, durch diesen Prozess des Aufwachsens, so, und gleichzeitig die Perspektivität. Ne, also dass die Erleuchtung durch uns mit unserer je besonderen Perspektive, mit unserem je eigenen Geschmack verwirklicht werden. Und dass du als Tom das anders verwirklichst als ich als Sonja oder viele von den Zuhörerinnen oder Zuhörern. Und dass das sozusagen ja den Geschmack des Ganzen ausmacht. Also diese Einheit, dass wir alle aus der Einheit kommen und die Einheit sind, aber mit diesem besonderen Geschmäckle, was das alles viel spannender macht, so wie es wäre sonst ein Puzzle, was nur aus dem immer gleichen Teil besteht, relativ langweilig, wenn man im Puzzlen denkt. Und so die Verschiedenheit, die sich zu einem großen Bild zusammenfügt, so würde ich
Absolut
das.
langweilig. Und gleichzeitig glaube ich natürlich, dass das auch der Punkt ist, wo wir die unterschiedliche Schwerpunktsetzung haben. Und vielleicht ist das Bild mit dem Puzzle auch ein tolles Bild dafür, weil die Betonung dessen, wo ich einfach so auch unsere Leidenschaft drinnen sehe, ist diese tiefe mystische Einsicht, die immer eine Einsicht von Nicht-Getrenntheit ist. Egal, ob es traditionelle Mystik ist oder eine postmoderne Mystik, die tiefe mystische Einsicht ist immer die Erfahrung von Nicht-Getrenntheit. Und zu sehen, wie diese Erfahrung von Nicht-Getrenntheit einhergehen kann mit der Erfahrung von Multiperspektivität und Individualität,
Vielheit.
Vielheit, genau, und wie eben das Puzzle ein Ganzes ergibt. Oder wie sogar der Sinn des Einzelteils des Puzzles darin besteht, das Bild als Ganzes zu ermöglichen.
Ja, oder das Bild als Ganzes sich nur ganz, wirklich ganz werden kann mit den einzelnen Teilen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Verständnis von Einzigartigkeit wichtig ist, weil wir leben ja in einem postmodernen Kontext und das heißt nicht narzisstische Getrenntheit, dass sich alles um mich als Person dreht, sondern das heißt Besonderheit, Vielheit, Einzigartigkeit in dem Sinne, dass es was hinzufügt. Nicht und jenseits der Getrenntheit, also im Grunde genommen kommt man zum einzigartigen Selbst, wenn man mal das ist ja nur ein Begriff, der vielleicht finden wir mal einen besseren oder so, dass man es nicht narzisstisch verwechselt, dass man da nur hinkam, wenn man jenseits der Getrenntheit, also man geht durch die klassische Erleuchtung und macht die Erfahrung der Einheit und stellt fest, es ist nicht alles nur eins, sondern es ist eine differenzierte Einheit. So haben wir das ja so ein bisschen auf der Herbstakademie auch diskutiert. Es ist aus der Einheit kommend zu sehen, was für ein Segen und was für ein Glück und was für ein Reichtum, welche Fülle die Verschiedenheit bietet. Ne, als existenzielle Dimension des Seins. Sag ich mal so, als wenn das das eine sich nur verwirklichen kann, wenn es in die vielen geht und die vielen halt was hinzufügen, obwohl alles perfekt ist. Das ist auch wieder so ein Paradox.
Einfach als Frage, ob du da mitgehen kannst, ja? Weil so von meinem Verständnis einer evolutionären Spiritualität oder evolutionären Mystik braucht es diese Individualität und braucht es diese Vielheit, weil daraus der Prozess möglich wird. Und was ich spannend finde, ist, dass diese Vielheit und die Individualität Produkt, Teil und Mittel dieses Prozesses ist. Und und vielleicht, dass da die unterschiedliche Schwerpunktsetzung ist, wo ich sage, wenn wir hier dieses Gespräch führen, ja, du Sonja auf dieser Seite des Tisches, ich Tom auf dieser Seite des Tisches, und gemeinsam wirklich versuchen herauszufinden, wovon reden wir eigentlich, was meinen wir, wo unterscheiden wir uns, wo stimmen wir überein, gibt es eine Perspektive, wo wir wirklich das eben aus dieser Individualität sehen können, und eine andere Perspektive, wo wir das in einer großen Entwicklungslinie sehen, wo zumindest seit Beginn menschlicher Kultur Menschen miteinander in Dialog sind, um rauszufinden, was ist Sache. Ich sage es mal so. Ja. Also
Eine gute Gesellschaft.
ja, seit mindestens diesen 30.000 Jahren, oder
Ja.
wo immer mal diesen Anfangspunkt setzen mag, vielleicht auch 100.000 Jahren, gibt es diesen Dialog in der einen oder anderen Form, wo sich Menschen permanent versuchen, einander verständigen, sich teilweise die Schädel einschlagen, sich teilweise umarmen, was auch immer. Aber bis jetzt hat dieser Dialog nicht aufgehört und all die verschiedensten Formen angenommen. Und eine ganz grundsätzliche Perspektive, diesen Dialog zu sehen, ist ein Entfaltungsprozess des Bewusstseins selber. Das heißt, ein Aspekt ist, dass wir selbst in unserer Individualität Ausdruck von Bewusstsein in seiner Entfaltung sehen. Und dass diese Perspektivität oder diese Perspektive, um es richtig zu sagen, dass hier Bewusstsein sich entfaltet durch unsere Individualität, eine tiefe mystische Einsicht ist. Also ähnlich wie ich die klassische Erleuchtungserfahrung so interpretieren würde, dass Bewusstsein sich erkennt jenseits seiner Inhalte. Also wo einfach Bewusstsein jenseits seiner relativen Inhalte se sich seiner selbst bewusst wird, ohne dass dadurch die Inhalte weggehen, hier sich Bewusstsein in seinem Werden selbst beginnt wahrzunehmen, durch uns als individuelle Menschen. Und das finde ich so den spannendsten Punkt einer evolutionären Spiritualität.
Ja, ich glaube, du betonst sehr stark die Absolutheitsdimension. Also das, was Wilma würde sagen, das ist Geist in Aktion. Also die manifeste Seite des Absoluten, die sich in einem fortwährenden Prozess entwickelt. Aber die Frage ist ja, woraus besteht die manifeste Welt? Und was muss man berücksichtigen, um ihr gerecht zu werden? Die ist eben nicht nur Geist, sondern zum Beispiel Geist und Materie sind aufeinander nicht reduzierbar. Also das sind, sobald was da ist, gibt es ein Innen und ein Außen. Deswegen sage ich, klingt das vielleicht ein bisschen banal mit den Quadranten, was Wilber sagt, aber sobald Manifestation da ist, gibt es kein Einzelnes, sondern die vielen und es gibt ein Innen und ein Außen. So, und diese Perspektiven entwickeln sich und das zu erkennen, was ist der Charakter dieser manifesten, sich entwickelnden Welt und welche Rolle spielt zum Beispiel Individualität? Und da würde ich sehr stark betonen, die Individualität ist von Anfang an eingebaut. Die ist nicht irgendwie ein Nebenprodukt eines kosmischen Prozesses und vielleicht gibt es sie irgendwann gar nicht mehr. Das sind wichtige Unterschiede. Ich würde zum Beispiel strengstens widersprechen zu sagen, das Individuum ist so ein Anhängsel des kosmischen Prozesses. Ich glaube, dass genau das Individualität, Gemeinschaftlichkeit als diese verschiedenen Perspektiven und das Es, das Außen, die materielle Seite der Wirklichkeit, gemeinsam einen Ausdruck sind, also sich so ausdrücken, wenn überhaupt Manifestation stattfindet und Geist sozusagen in die Manifestation eintritt. Und deswegen ist das Individuelle nicht reduzierbar als Teilprodukt oder als ein konditioniertes Produkt eines evolutionären Prozesses, sondern, wie sagt man, integraler Bestandteil dieses ganzen Prozesses. Und Individualität kann nicht reduziert werden auf ein Nebenprodukt des Absoluten oder so. Ist Ausdruck der Absolutheit, ist Individualität, ist Gemeinschaftlichkeit und ist ein Ausdruck in der materiellen Welt, die dazugehört. Und deswegen gibt es da nichts eins höher und eins tiefer. Für mich, das heißt für mich, das Absolute und das Relative gehören zusammen. Also, oder relativ ist absolut und absolut ist relativ und eins ohne das andere geht nicht. Und deswegen ist so eine, sag mal, zu sagen, das Relative ist ja eigentlich nichts. Das ist so konditionierte Nachtisch des kosmischen Prozesses oder Beiprodukt. Das wird dem nicht gerecht. Und ich glaube, wenn man das nicht berücksichtigt, besteht die Gefahr, Individualität zu reduzieren oder nicht wirklich wertzuschätzen, was für eine Rolle das, diese Perspektive des Innen, ne, individuellen Innen auch spielt.
Es wird die Individualität auch nicht ernst nehmen in dem, was sie ist, und sie wird sie auch nicht ernst nehmen in der Rolle, die sie hat. Erstens, dass sie etwas nicht Reduzierbares hat, und ironischerweise, um das wieder aufzugreifen, wir hatten schon vorher angesprochen, dass selbst der Prozess als Ganzes sich nicht getrennt von der Individualität entfalten kann. Das heißt, wir können uns als Menschen, oder um es jetzt einfach ganz krass zu formulieren, der Prozess als Prozess kann sich nicht weiterentwickeln, wenn wir uns als Individuen nicht weiterentwickeln. Und da ist nicht das eine das Anhang vom anderen, sondern das eine ist ein integraler Bestandteil des anderen. Was ich als Perspektive hier einfach als das wirklich Spannende finde, also dort, wo ich denke, wow, da ist der Kern, ist, dass das alles Teil des einen Prozesses ist. Auch die Individualität. Was die Individualität nicht zu einem Anhang macht, weil die Individualität braucht es, um sich überhaupt weiterzuentwickeln. Aber was eigentlich der Fall ist, ist dieser Werdensprozess, der eben auch diesen Aspekt hat, dass er diese Multiperspektivität hat, dass er diese Relativität hat, dass er einfach diese Facettenhaftigkeit hat, um sich entfalten zu können.
Ja, das glaube ich, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass wir mehr über den Werdensprozess verstehen, also seine Einheitsdimension, dass sich das eine entfaltet, dass es ein Prozess ist und gleichzeitig ein Prozess, der sich in der Vielheit der Perspektiven nur entfalten kann. Und dass jedes Puzzleteil oder jede Perspektive sehr wichtig ist für diesen kosmischen Prozess und in sich einen Wert hat, nicht nur als Beiprodukt. Das ist, glaube ich, was sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass auch gerade, da gibt es ja auch so ein bisschen Differenzen, gerade beim Übergang von der Postmoderne in so eine integrale Phase des Bewusstseins, dass es wichtig ist, dass man nicht Einzigartigkeit oder Individualität aufgeben muss, wenn man Erleuchtung will. Also ich sage das deswegen so stark, weil ich zu den Menschen auch gehöre, die, sagen wir mal, aus dieser Sozialbewegung, aus dem Prozess der Aufklärung eigentlich gekommen bin und sage, das ist so toll, was der Kosmos da hervorgebracht hat, was Menschen hervorgebracht haben. Und das zu bewahren und weiterzuentwickeln, ist ein wunderbares Geschenk. Na, und ich muss das nicht aufgeben, sozusagen, wenn ich diese Dimension des Erwachens haben will, sondern das sind für mich gleichberechtigte Prozesse, wo es in beidem darum geht, sich zu erweitern, zu mehr Fülle, zu mehr Liebe, zu mehr Perspektivität und zudem, dass die Perfektion immer schon da ist und dass ich nicht sagen muss, ich will entweder das eine haben oder das andere haben. Und deswegen bin ich auch so dankbar für den integralen Ansatz, der das ermöglicht, zu sagen, das gehört beides dazu. Und wir haben heute ein Verständnis davon, dass wir da nicht das eine oder das andere aufopfern müssen. Was vielen Menschen gegangen sind, wenn sie jetzt zu klassischer Erleuchtung zu Lehrern gegangen sind, die haben gesagt, also Individualität, das ist Ego. Und sozusagen, weil sie erwachen wollten, haben sie sich sozusagen, haben sie das aufgegeben und sind eher in so ein mythisches Bewusstsein zurückgefallen. Und das ist ja ein wahres Glück, dass wir das heute wissen. Das ist überhaupt nicht nötig.
Lass uns doch, weil wir auch schon zum Ende dieses ersten Teils unseres Gesprächs kommen, auch auf die Gefahren der jeweiligen Schwerpunktsetzung zu sprechen kommen. Du hast es ja teilweise auch angeschnitten, dass wenn hier keine Wertschätzung der Individualität da ist, hier auch eine Gefahr ist, eines Regresses. Schlicht und einfach, weil ich meine Mündigkeit aufgebe. Ohne ein Individuum zu sein, kann ich keine Mündigkeit haben. Punkt. Damit habe ich ein Problem. Zumindest wenn ich an einer aufgeklärten Spiritualität Interesse habe. Und all das, was damit verbunden ist, das einfach autoritäre Strukturen ermöglicht, die auch Kritikfähigkeit unterminiert. Und das ist absolut der Fall, wenn ich nicht diese Eigenständigkeit, diese Mündigkeit als integralen Bestandteil dessen halt. Die andere Seite oder die Gefahrenquelle der Betonung der Individualität besteht natürlich darin, dass ich letztendlich als Bezugspunkt der Getrenntheit, in der Getrenntheit bleib. Dass letztendlich ich zwar sagen kann, wow, es ist alles dieser eine Prozess, aber eigentlich der Bezugspunkt
Bin ich.
bin ich. Und das ist natürlich gerade auch in einem kulturellen Umfeld, in dem wir sowieso Narzissmus nicht das Ausnahmephänomen ist, ist das natürlich auch eine gewisse, ich nenne es mal Versuchung, sozusagen zu sagen, hey, auf die Art und Weise kann ich sozusagen den Kuchen haben und den Essen gleichzeitig. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Wie können wir dieses Spannungsfeld auflösen? Was ist da die Integration dessen.
Ja, ich glaube erstmal, dass so wie wir das jetzt tun, das zu besprechen und ein Konzept oder eine Theorie, ein Verständnis dafür zu haben, für die verschiedenen Dimensionen. Also dass das Aufwachen bedeutet, zu dem Erwachen, zu dem einen zu erwachen. Das ist die zeitlose Wahrheit dieses Prozesses des Aufwachens. So, und das ist nicht vermeidbar und da kann man sich auch nicht drum rumschummeln. Und das heißt auch, das Art zu verstehen und natürlich auch eine Praxis zu betreiben, wo man das festigt in sich, also wo man wirklich sagt, das will ich, da will ich durch. Und da kann ich mich nicht durchschmuggeln durch kluge Reden oder durch zu sagen, das einzigartige Selbst ist identisch mit meinem narzisstischen Selbst. Also die Versuchung liegt nah und du hast ja darauf hingewiesen. Und ich glaube, dass, so wie ich Andrew Cohn verstehe, dass ihm immer ein großes Anliegen ist, das nicht durchgehen zu lassen, dass man sich da durchmogelt, gerade in einer sehr narzisstischen Kultur. Und die andere Gefahr, also die ich sehen würde, wenn das nur betont wird, dass gerade aufgeklärte Menschen, die einen Spirit haben, aber keinen Begriff eigentlich dafür haben, dass die sagen, wenn sie das auch gleichsetzen, getrenntes Selbst und Individualität oder einzigartiges Selbst, dass die denken, ja, jetzt muss ich die Hälfte opfern für die andere Hälfte und nicht motiviert sind, irgendwas, was die Evolution hervorgebracht hat und kostbar ist, also menschenrechtliches Bewusstsein. Ich bin ja große Befürworterin oder Aktivistin für Kinderrechte, Menschenrechte, Demokratie lernen, dass man das über Bord schmeißen muss, um in die zeitlose Dimension zu kommen. Also das, und das sind beides große Gefahren. Also ich weiß, in dem Kontext, wo ich arbeite, dass Spiritualität oft verwechselt wird mit ja, entweder mythischer Religion und unkritisch sein und seinen mündigen Geist nicht mehr weiter aktivieren oder Dummheit, sage ich mal, dass man alles Mögliche, was man sonst beruflich nicht durchgehen lassen würde, plötzlich in Kauf nimmt, weil man doch ein Sehen nach Spiritualität hat. Und da müssen wir sehr klar und genau sein. Und deswegen sind solche Diskurse ganz wichtig, dass man sieht, wo sind die Fallstricke und wo sind die Stärken des jeweiligen Ansatzes. Also ich sag, ich finde eine Stärke jetzt, das, was ihr mit dem authentischen Selbst meint, dass die, dass nicht nur die relative Dimension des Werdensprozesses, sondern auch die absolute betont wird. Das ist, glaube ich, wird oft so nicht differenziert. Und die Gefahr sehe ich, dass diese relative Perspektive sagen, der absoluten geopfert wird in gewisser Weise und man nicht mehr sieht, relatives und absolutes sind gleich, also sind eins. So, also das, da sehe ich so einen Punkt, wo es einfach gut ist, sich dessen bewusst zu sein, was kann passieren. In die eine und in die andere Richtung.
Lass es mich versuchen, es auf einer sehr praktischen Ebene anzusehen. Und ich bin gespannt, was du dazu meinst. Weil ich glaube, in einer praktischen, sehr situationsbezogenen Sichtweise klärt sich etwas, was dann teilweise in einem theoretischen an sich gar nicht so klar herauskommt. Wenn man einfach eine Lebenssituation ansieht, wie zum Beispiel die Gesprächssituation, in der wir gerade sind, jetzt zu zweit und hoffentlich, wenn sich andere noch am Telefon einbringen, mit mehreren, hat das all diese Dimensionen, von denen wir gerade sprechen, potenziell zumindest. Das sind all diese Dimensionen, da ist das, was wir mit dieser Seinsdimension, dieser Freiheitsdimension ansprechen, potenziell Teil. Da ist diese Werdensdimension, die wir angesprochen haben, potenziell Teil. Da ist
Perspektive.
die Perspektiven, die Individualität Teil. Das ist all Teil dieses Einens. Und so die Frage ist, was ist hier wirklich die adäquate Form, Mensch zu sein? Ich sag's mal so, ja. Und was ich so spannend finde, ist, all diese Dimensionen erstens mal wahrzunehmen und zu merken, dass in dieser Multidimensionalität all dieser Dimensionen hier sich ein Potenzial darstellt, dass zum Beispiel hier ein Potenzial des Gesprächs ist, wo wir gemeinsam wohin kommen können, wo sich gemeinsam was entfaltet, wo sich gemeinsam etwas vielleicht klärt, weil wir aus verschiedenen Perspektiven verschiedene Sachen einbringen können und dadurch Bewusstsein reicher wird. Und die Frage von Ego oder Nicht-Ego ist aus der Sichtweise einfach, dass Ego all das ist, was sich diesem Prozess in den Weg stellt. Und dass der Fokus auf diesen Prozess, ja, egal, ob das ein Prozess zwischen zwei Menschen ist, zwischen fünf Menschen, letztendlich ist es der Prozess zwischen, wie viel sind wir gerade? 6 Milliarden. Wie auch immer. Letztlich ist es dieser eine Prozess, dass die reifste Umgangsform ist, wirklich in allen Nuancen, in allen Dimensionen diesen Prozess zu versuchen zu verstehen, also nicht nur intellektuell, sondern auch existenziell, und kreativer Ausdruck dieses Prozesses werden zu können, was mitbedingt, dass ich meine Individualität hier einbringen muss, meine Verantwortlichkeit. Aber dieses Wahrnehmen, da ist etwas zwischen uns und das kann ich nicht intellektuell nachvollziehen. Da muss ich wirklich sehr gewahr sein, wie sich dieses Potenzial, was sich hier gestaltet. Und in der Art und Weise, der uns das gelingt, gelingt es uns, ein kreativer Teil, sage ich es mal ganz traditionell, der Schöpfung zu sein. Und da gelingt Menschsein. Und da kommen meine Sachen dann beide Perspektiven zusammen. Und das ist auch überhaupt nicht jetzt irgendwie konzeptionell, sondern das ist wirklich, inwiefern sind wir in der Lage, miteinander, oder nicht nur wir zwei, sondern überhaupt, inwiefern sind wir miteinander in der Lage, immer dieses Potenzial zu öffnen. Und in der Art und Weise, wie uns das gelingt, sind wir wirklich ein kreativer Teil dieses Ganzen. Und das, würde ich sagen, etwas sehr Erleuchtetes. Ich nenne es mal so.
Oder ich glaube auch, dass tiefes Menschsein und erleuchtet nicht verschiedene Dinge sind, sondern Erst das,
Ja,
erst
genau,
diese,
absolut.
das Aufwachen oder das, dieser Prozess der tiefen Spiritualität oder der Erkenntnis dessen, was wir eigentlich sind, ist eine wesentliche oder die tiefste Dimension unseres Menschseins. Und wenn wir sowohl das aufnehmen als auch die Vielfalt des Menschseins mit ihrer Entwicklungsperspektive, mit ihrer Vielheit und Verschiedenheit, da kann, das ist der Prozess, wo sich der Kosmos in unendlicher Fülle entwickeln kann. Also wo die Dimension der Schönheit, der Fülle, des Miteinander, der Expressivität, der Kreativität dazukommt, wo es nicht mehr darum geht, wie eigne ich mir irgendwas nur für mich an, sondern wo der ganze Kosmos, sag mal, in mir ist. Und wenn der ganze Kosmos in mir ist, bin ich und ich im Kosmos bin, dann ist es eine Einheit, aber eine paradoxe und sehr differenzierte Einheit. Und irgendwie auch ziemlich klasse.
Absolut. Jetzt möchte ich schauen, ob sich doch noch jemand mit in dieses Gespräch mit einbringen möchte. Und ich werde dazu die Mikrofone aufmachen. Und als Vorabinformation wieder die Telefonnummern, unter denen man sich hier einbringen kann. Das wäre in Deutschland 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30 und dann der Zugangscode jeweils aus allen drei Ländern 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 die Raute-Taste, die E-Mail-Adresse, unter der uns auch ein E-Mail hier ins Studio geschickt werden kann, ist radio@enlightennext.org. Die Telefone sind wie immer in der Grundschaltung stumm geschaltet, das heißt mit Stern 6 kann man das eigene Telefon aktivieren, dann können wir euch hören und mit Stern 6 kann man dann auch das Telefon wieder deaktivieren, um die Leitungen möglichst gut hörbar zu halten. Und ich schaue mal, ob jemand sich hier schon mit eingewählt hat. Ja, hallo.
Ja, ich finde das eine sehr spannende Diskussion und ich habe eine Frage, weil das Thema der Sendung heißt ja, wer bin ich? Und wenn ich jetzt ich kenne also diesen Begriff, habe mich mit dem Begriff des Unique Self jetzt nicht so eingehend beschäftigt, aber was mich jetzt in diesem Zusammenhang, was ich mich da frage, ist ja, dass wenn ich frage in der Spiritualität, wer bin ich? Dann suggeriert mir zumindest dieser Begriff Unique Self, dass es etwas in mir selbst gibt, also in mir, in meiner Struktur meines Geistes oder wenn ich jedenfalls in meinem Selbst, das mich exklusiv, mich allein, mich macht. Und es ist wie so ein Versprechen, wenn ich quasi in mir tiefer und tiefer gehe, wenn ich zu mir selbst komme, wo lande ich denn da? Und da gibt es ja jetzt nun Mystiker, die eben sagen, surprise, surprise, es ist gar kein Selbst da am Ende. Während dieser Begriff des Unique Self mir in diesem Kontext, den ihr jetzt genannt habt, ja eigentlich sagt, da gibt es etwas, das eben ganz exklusiv mich allein mich macht. Und da frage ich mich, wie ihr das seht und was dann der Unterschied ist, vielleicht auch zwischen dem Begriff des Individuellen und dem Begriff des Unterschiedlichen. Denn zum Beispiel, ich war überrascht, als ich diesen Film von dem Sinner gesehen habe, wo er zeigt, dass jede Schneeflocke auf der Welt ist unterschiedlich, ist einzigartig. Es gibt keine zwei Schneeflocken, die sich miteinander vergleichen, aber trotzdem wird natürlich niemand sagen, die sind irgendwie, die haben ein Unique Self. Frage ich mich, ist das, was mich ausmacht, sehr wohl wichtig, dass ich unterschiedlich bin, von jedem anderen unterschiedlich bin, aber heißt das eben auch, dass ich ein individuelles Selbst habe, oder ist das nicht vielleicht eine Illusion?
Das ist ja ein bisschen an mich gerichtet. Ich glaube, dass wir verschiedene Schichten unseres Selbst haben. Also, dass es die tiefste Dimension ist, wo wir wirklich nur eins sind und sonst nichts. Also die Summe aller wahren Selbst ist eins. So. Und die Frage ist, gibt es sonst nichts? Und da sind wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich bin der Meinung, dass wir das durch die Verwirklichung, durch die Individualität, dass es da eine Dimension der Verschiedenheit gibt, die essentiell ist. Teilweise wird das ja auch als Seele oder psychisches Wesen, wie auch immer, bezeichnet, dass es etwas gibt, was nur wir dem Kosmos hinzufügen können. Und der Unterschied zu einer Schneeflocke, die kann sich halt nicht selbst entwickeln und kann sich dessen nicht bewusst sein. Also auch die Schneeflocke ist verschieden, nur wodurch sich der Mensch von der Schneeflocke unterscheidet, dass er sozusagen das weiß, was er ist. Und dass durch den Menschen, der sich dessen bewusst ist, was er ist, sich auch der Kosmos seines Selbst bewusst ist. Also der Mensch hat einen Unterschied zur Schneeflocke oder zur Kuh oder zum Stein, hat eine ganz besondere Rolle im Kosmos. Das wird ja auch von vielen spirituellen Traditionen jetzt betont, dass es da sowas wie eine Essenz, Seele oder wie auch immer gibt, etwas, wo was eine Verschiedenheit da ist, die was hinzufügt, die sich aber dessen bewusst ist. Das ist der Unterschied zum Menschen. Also wenn du auf den Film da anspielst. Und das ist, glaube ich, das ist was ganz Wichtiges. Nur so sind wir persönlich aufgerufen, auch das hinzuzufügen, was nur wir können. Also der Kosmos ohne den Beitrag, den sowohl die Schneeflocke auf ihrer Ebene, aber der bewusste Mensch auf einer ganz anderen geistigen Ebene leisten kann, wird reicher, wird differenzierter dadurch. Und deswegen, ja, deswegen ist diese Dimension, wie sie auch immer bezeichnet wird, ne, Essenz, psychisches Wesen, wie auch immer, Unique Self, sind nur verschiedene Worte dafür, dass der Einzelne, der verschiedenartige Einzelne, der nicht nur verschiedenartig ist, der auch weiß, dass er gleich ist. Die Universalismen der Menschen sind da wichtig, aber trotzdem gibt es etwas Besonderes, was nur du oder ich oder der Tom hinzufügen kann. Und wenn es nicht da ist, einfach fehlt. Und das würde ich als, vielleicht ist Essenz auch ein guter Begriff. Also ich finde den Begriff einzigartiges Selbst nicht so wichtig, nur zu wissen, es gibt nicht nur das eine, es gibt auch die Verschiedenheit, die Ganzheit ist eine differenzierte Ganzheit. Und das ist das Mehr, was die Manifestation ausmacht gegenüber dem Ungeborenen. Und das ist wahrscheinlich auch das, würde ich mal sagen, was das Ungeborene aus lauter Liebe oder Sehnsucht danach dazu gebracht hat, sich in diesen Prozess zu begeben, weil das kann man nicht allein. Und deswegen ist es in die vielen gegangen. Und ich glaube, wenn man da tief reinspürt, so, dass man das auch spüren kann, dass da was ist, was es vorher nicht gab, sondern nur als Möglichkeit gab und was die Sehnsüchte hervorgebracht hat.
Ja, also ich meine, finde ich wahr, ich habe das jetzt mit der Schneeflocke ja auch positiv schon mal in dem Sinne gemeint, als dass ja das Universum offensichtlich eine unglaubliche Mühe und Aufwand betreibt, dass es diese Unterschiede gibt. Also dass es in diesem Universum um Unterschiedlichkeit, um Differenz endlos scheinbar geht und dass das wichtig ist und dass da alles in dieser Fülle Platz hat. Das ist, finde ich, ganz wichtig zu betonen. Was ich mich fragte, ist eigentlich, wie ist diese, weil es ja heißt, wer bin ich? Also es ist ja eine andere Sache, ob ich nun sage, ich bin ein individueller Mensch und ich habe ganz viele einzigartige Fähigkeiten in der Kombination, wie die ich zum Ausdruck bringen kann, ist noch was anderes, als wenn ich sage, wer bin ich? Ich bin auf der, wie ihr sagt, es ist ja eine spirituelle Frage. Ich gehe in mich und was entdecke ich da? Komme ich da eben zu einem Punkt, der mich exklusiv mich macht und ist das eben dann meine einzigartige
Ja.
Selbstform oder Selbststruktur? Gibt es sowas oder gibt es das nicht? Das frage ich mich, ob das mit dem Begriff des Unique Self angesprochen ist oder gemeint ist.
Ich finde, darf ich noch mal was?
Ja,
Ich
klar.
finde das gut, dass du noch mal nachhakst, weil ich glaube, wir sind ja nicht nur die Verschiedenheit oder das besondere Geschmäckle, so, wo wir was hinzufügen. Wir teilen auch viel mit anderen Menschen. Wir teilen viel mit anderen Lebewesen. Also das meine ich mit den verschiedenen Schichten. Ne? Letztlich, in der letztlichen Wirklichkeit sind wir eins. Und dann sind wir noch vieles mehr. Wir sind Menschen. Wir haben Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, die uns verbinden. Wir haben gemeinsame Bewusstseinsstrukturen oder auch Unterschiede zu anderen Bewusstseinsstrukturen. Also wir sind ganz viele multiperspektivische Wesen. Na, und genau das zu leben, also dieses paradoxe Geheimnis oder die paradoxe Gewissheit, wie man das auch immer nennt, in der ganzen Fülle leben zu können, sich dessen bewusst zu sein, ohne es zu intellektualisieren, aber tiefer zu verstehen, auf wie vielen Dimensionen wir leben. Das ist, glaube ich, was Wichtiges, wenn man das nur reduziert, was ist, also das einzigartige Selbst, muss halt gucken, ob das der richtige Begriff ist oder so, auf das, was mich unterscheidet, dann landet man schnell in einer narzisstischen Perspektive und kann nicht das tiefe Menschsein wirklich voll ausschöpfen.
Ich glaube, wo,
Dankeschön.
gern.
Ja.
Ich glaub, wo wir uns hier auch wirklich treffen, ist, wenn du sagst, es gibt ein tiefstes Selbst und das ist ein nicht getrenntes. Weil ich glaube, das ist diese tiefe mystische Einsicht und das ist nicht nur in der Seinsebene, sondern es ist auch in diesem Entfaltungsprozess. Es gibt ein tiefstes Selbst und das ist ein nicht getrenntes. Das ist wichtig, auch wenn der Hörer fragt, so wie beantworte ich denn die Frage, wer bin ich, dass es hier auch eine tiefste Antwort gibt, die auf diese Ebene hinzielt. Und für mich hat hier der Terry Patton eine Formulierung gebracht, die ich genial fand, wo er über das Unique Self gesprochen hat. Und er ist ja auch einer, der diesen Begriff mit reingebracht hat. Und er hat gesagt, das Unique Self ist dort wirklich, findet am meisten zu sich selbst, wo es ihm nicht um sich selbst geht. Also wo es diese Einzigartigkeit vollkommen hinten anlassen kann. Oder es kann diese Einzigartigkeit dort am besten verwirklichen, wo es ihm um diese Nichtgetrenntheit geht. Das sage ich, ist jetzt meine Interpretation seiner Worte. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und das ist auch der Punkt, wo der Sprung über das narzisstische getrennte Verständnis hinausgeht, wo ich in meiner Individualität, Einzigartigkeit, die ich immer auch sein werde und sein muss, Ausdruck dessen bin, was zutiefst der Fall ist. Das ist nicht Getrenntheit.
Ich sag mal jein. Jein
Gut.
deswegen, weil zum Teil stimme ich dir zu.
Ja.
Wir müssen diesen Teil, den nicht getrennten Teil, erkennen, weil das ist eigentlich unser Startpunkt. Ne? So sind wir mal gestartet, da kommen wir her.
Aha.
So, und durch die Evolution haben wir uns entwickelt zu etwas, was nicht getrennt ist, aber trotzdem ein differenziertes Ganzes, dieses Teil selbst, wo wir ein Individuum sind und gleichzeitig das Ganze. Und ich würde sagen, wenn im Sinne so einer non-dualen Spiritualität ist das für mich reicher, als zu sagen, ich habe viele Selbste, mein tiefstes Selbst ist das absolute Selbst und das bin ich eigentlich. Würde ich sagen, stopp, zu wenig, das bist du eigentlich und jetzt geh weiter. Von da aus der Einheit kommend, also so wie ein Neustart oder eine neue Geburt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, lebt nicht. Ich starte aus der Einheit und verwirkliche dann die Verschiedenheit, die Vielheit als das Individuum, was ich bin, in Gemeinschaft und in Beziehung zur ganzen Welt. Und das ist für mich reicher. Das ist der Grund, warum wir aufgebrochen sind. Sonst wären wir nämlich da geblieben, wenn es besser gewesen
Ja.
wäre.
Nee, die Non-Dualität besteht ja gerade in der Nicht-Getrenntheit dessen. Und was Ken Wilber hier mal gesagt hat, was ich hier einfach auch so zutreffend finde, wo er gesagt hat, wo er gesprochen hat von dieser Differenz der ursprünglich buddhistischen Erfahrung des Absoluten zu dem, was in der Mahayana oder in der tantrischen Philosophie des späteren Buddhismus sich entwickelt hat, wo es nicht nur um die Erfahrung des Absoluten gegangen ist, sondern dieses, was in der Lotus Sutra Form ist Lehre, Lehre ist Form, diese Nicht-Getrenntheit dessen als Nicht-Getrenntheit. Und wo er gesagt hat, in einer evolutionären Spiritualität ändert sich das, weil wir erkannt haben, dass die Form sich verändert. Und er hat gesagt, die adäquate evolutionäre spirituelle Formulierung des Lotus Sutra wäre, Lehre ist Evolution, Evolution ist Lehre. Und das finde ich eine geniale Formulierung, weil es wirklich diesen Punkt wieder auf diese Nicht-Getrenntheit bringt. Aber selbst die Form in ihrer Differenziertheit ist Ausdruck dessen. Und das ist tiefe mystische Einsicht. Und der Punkt ist, glaube ich, wenn es in diesem Punkt gehalten wird, dann erfüllt die Individualität und die Perspektiven ihre Funktion, ihre Aufgabe, weil sie Ausdruck dieser Nicht-Getrenntheit wird.
Ja, ich würd das vielleicht nochmal ergänzen. Nicht-Getrenntheit heißt ja nicht, dass es nicht differenziert ist. Mhm. Also wenn man nicht Getrenntheit als Ganzheit des einen sieht, dann ist das keine, auch wenn wir nicht getrennt sind, gibt es trotzdem eine Differenziertheit zu mehr, was ich auf der Ebene des Bewusstseins in mehr Tiefe und auf der Ebene der Materie in mehr Komplexität ausdrückt und was wirklich die Fülle ausmacht. Und wenn man nur die Leerheit in der Form sieht, also nur die Absolutheit in der Form, kann man leicht, wenn man das fundamentalistisch macht, sage ich mal, die Fülle, diese Seite des Reichtums, der Schöpfung, sozusagen übersehen. Und dann ist alles nur Wasser, egal wie die Welle weht, alles ist Wasser. Hohe Wellen, kleine Wellen, alles ist Wasser. Das stimmt ja, man kann das mit viel Empathie sagen, alles ist Wasser, oder man kann sagen, alles ist Wasser. So, und ich hätte lieber das, dass man sozusagen das Wasser und die Wellen schätzt und nicht nur das, was allgemein ist, also die Leerheit in der Form betont, sondern auch die Vielheit der Form. Und das heißt, sagen wir mal, dieses eine ist zu Vielheit geworden. Und das beides zu halten, ist, glaube ich, die große Kunst. Und man kann leicht in die eine Seite ausrutschen und in die andere. Und ich glaube, Ziel dieses Gesprächs für mich wäre so zu gucken, wir halten vielleicht die Position unterschiedlich gerade. Und es gibt auch bestimmt so einen Fokus, dass jemand mehr zu der einen oder zu der anderen Sache hinneigt. Und daher ist der Dialog so wichtig, um die Vielheit der Perspektiven zu halten und dem Ganzen gerecht zu werden. Also da sehe ich so eine Aufgabe auch des Dialogs, nicht zu sagen, oh Gott, das ist ja nichts, sondern da ist das beschrieben, zum Beispiel auf die Lehre in der Form zu verweisen, und da ist das Bestreben, die Form nicht zu vergessen, sonst hätten wir da bleiben können. Das hatten wir schon. So.
Absolut. Ich möchte, nachdem wir schon zum Ende unserer Stunde kommen, schauen, ob wir noch einen Hörer haben oder eine Hörerin, die sich hier mit ins Gespräch reinbringen möchte. Ich denke, das Mikrofon ist offen. Wenn noch jemand hier sich einbringen möchte, wäre das jetzt die Möglichkeit.
Die letzte.
Hallo? Ja, hallo.
Ja, ich würde gerne noch was dazu sagen. Also erstmal ging es mir so, dass ich mich bisher mit dem einzigartigen Selbst nicht so wirklich beschäftigt habe wegen dem Wort. Weil ich auch gemerkt habe, dass ich dachte, was soll dieses Einzigartige? Und jetzt möchte ich mich einfach bei euch bedanken, dass ich das sehr anregend fand, das nochmal so neu zu bedenken. Und ich hatte gerade auch zum Schluss den Eindruck, dass es wirklich um die Schwerpunkte geht und dann für sich selber oder ich für mich selber dann auch rausfinde, wo ist mein Schwerpunkt und wo übersehe ich vielleicht etwas, weil ich so einen Schwerpunkt da habe. Und da fand ich dieses Gespräch einfach sehr hilfreich und wollte sagen, dass das sehr, sehr gut ist, um darüber jetzt wirklich nochmal nachzudenken, um nicht eine Seite zu vergessen, weil man hat ja auch nur bestimmten Zeit, um sich mit Dingen zu beschäftigen, aber das hat mir jetzt einfach nochmal geholfen, für mich selber nachzugucken, wo lege ich einen Schwerpunkt da drauf und vergesse dann dadurch die Form, indem ich mich mehr mit Lehre beschäftige und mehr mit dem Absoluten und das wirklich zu integrieren. Und das wollte ich euch einfach sagen, dass ich das sehr spannend und sehr wichtig
fand. Und danke, ja.
Schön. Ich höre auch den Glockenschlag. Vielleicht noch als Abschluss dazu wäre ich es auch wirklich spannend finde, zu sehen, wie dieses Spannungsfeld einfach auch gehalten werden kann und wie der Prozess aus dieser Spannung lebt. Und selbst unser Dialog ja Ausdruck dieses Spannungsfeldes und Ausdruck dieses Prozesses ist. Und in dem Augenblick, in dem es nicht auseinanderfällt, also heißt in dem Augenblick,
Was heißt?
in dem hier ein kreatives Werden möglich ist, erfüllt er auch seine Funktion. Und das ist genau das Spannende. Und wenn das gelungen ist, glaube ich, dann ist das Gespräch gelungen. Insofern, Sonja, herzlichen Dank für dein Kommen.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche bei Radio Enlightened Next. Ich danke.